Ja, hallo ihr Helden des Abwassers da draußen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge. Ist ja fast die, was ist das jetzt die Folge, Daniel? Weißt du die genaue Nummer?
42.
Oder wie auch immer. Also schon richtig viele. Ja. Wir haben auch mittlerweile über 500 Follower bei Instagram. Und daran messe ich das immer so ein bisschen. Pro Folge 10 Follower. Und mittlerweile sind es sogar mehr. Und alle, die uns da folgen und auch uns immer anschreiben und kontaktieren, auch mittlerweile sehr, sehr viele Vorschläge machen. Wir haben jetzt schon eine Liste mit 20 weiteren Themen, Daniel. Wir brauchen gar nicht mehr suchen. Die werden uns zugespielt.
Das ist gut, ja.
Und wir lernen ja auch immer, irgendwann werden wir so wertvoll, dass wir in den Tresor gesperrt werden müssen, Daniel. Das weißt du? Wenn man so wertvoll ist, dann muss man, hat meine Mutter immer gesagt, dann wird man eingesperrt.
Nee, kenne ich nicht. Aber weißt du, was mir auch, also erstmal auch herzlich willkommen. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Bei unserem Lieblingspodcast, ne, können wir ja auch mal an dieser Stelle Werbung machen, ne? Football Bromance hatten wir ja schon mal erwähnt, in der Folge. Da hat der eine, ne, den Intro-Part und der andere den Outro-Part. Klaus, du hast bei unserem Podcast beide Parts. Fühlst du dich eigentlich geehrt?
Welchen Part hättest du denn gern?
Ich nehme den mittleren Part.
Okay, dann bist du heute mal der Obermoderator. Wir haben ja heute auch ein spannendes Thema. Ne? Daniel, erzähl mal, was haben wir heute als Thema?
Ja, also neben dem Thema sind natürlich auch immer die Gäste interessant. Ne? Und ich bin der Meinung, dass wir heute endlich mal norddeutsche Gäste haben, ne? Die uns mal mitnehmen. Nicht nur, dass der Süden was kann, sondern auch, dass der Norden was kann. Ne? Wir haben es nur selten gehabt, ne? Hier bei uns im Abwassertalk, dass wir den Norden ordentlich repräsentieren. Also im Sinne von der Anzahl her, nicht von der Qualität. Diesmal haben wir Gäste aus Hamburg da. Haben es kurz vorher auch besprochen, leider ist Hamburg nicht mehr aufgestiegen in die erste Liga, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen.
Können wir gegen Rostock spielen, das ist doch super. Rostock gegen Hamburg nächstes Jahr, Bremen, Pauli ist glaube ich auch zweite Liga, was gibt's Kiel. Da noch alles? Alles da.
Kiel, nicht aufgestiegen.
Der Norden übernimmt die zweite Liga und die erste Liga, die können in die Super League wechseln dann, die braucht ja keiner.
Ja. Richtig, ganz genau. Und das Thema ist heute Großraumprofile und wie werden diese betrieben, saniert und wie ist die Schnittstelle zum Beispiel auch zur Öffentlichkeitsarbeit? Und da haben wir auch dann eine tolle Frau zu Gast. Ich würde einfach mal sagen, holen wir sie mit dazu, Klaus.
Ja.
Und ja, holen wir sie rein und stellen die Gäste gleich vor.
Ja, Janne Rumpelt, fang du mal an. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Warum bist du da? Was kannst du uns Tolles erzählen heute?
Moin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jan Rumpelt. Ich arbeite in der Konzernkommunikation bei Hamburg Wasser. Und ich weiß gerade gar nicht, ob das schon gesagt wurde, dass wir beide von Hamburg Wasser kommen, die Gäste, die jetzt heute da sind. Und arbeite dort in der Pressestelle und kümmere mich eben hauptsächlich so um die ganzen Themen, die presseseitig auffallen, rund ums Trinkwasser und rund ums Abwasser.
Ja, und den zweiten Gast haben wir auch noch. Enrico Brandt, stell dich mal vor, was machst du? Ja, wo kommst du her? Du hast uns angeschrieben damals bei Abwassertalk und ich habe dann die ganzen Hamburg-Bilder gesehen, HSV-Bilder und habe gedacht, den müssen wir uns immer einladen. Quasi, der erzählt uns was Cooles.
Ja, moin. Ich sage auch nochmal danke für die Einladung. Ich wollte mich gar nicht aufdrängen bei Instagram. Ich habe nur gesehen, so viele süddeutsche Gäste schon bei euch gewesen. Ich habe gedacht, also Hamburg muss mit rein da in eure Podcasts. Ja, zu mir, Enrico Brandt wurde schon gesagt, bin 31 Jahre alt, jetzt mittlerweile seit 15 Jahren bei Hamburg Wasser und ja, habe klein angefangen als Fachkraft für Abwassertechnik, meine Ausbildung begonnen 2006 bis 2009. Bin dann im Anschluss in die Abteilung gekommen, die für Großprofile zuständig ist in Hamburg. Da haben wir nur eine Abteilung mit rund 22 Leuten, die dann ganz Hamburg abdecken. Und ja, habe mich dann hochgearbeitet zum Kolonnenführer. Irgendwann wurde ich Vorarbeiter und habe 2018 meine Abendschule begonnen und wollte den Bautechniker machen. Und ja, da stehe ich jetzt kurz vorm Abschluss. In zwei Wochen bekommen wir unser Zeugnis. Und dann stehe ich vor einem Wechsel zum internen Ingenieurbüro bei Hamburg Wasser. Und darf die Siedlung dann nicht nur von unten inspizieren, sondern dann auch sanieren, neu bauen. Alles, was dazugehört.
Okay. Das heißt, internes Ingenieurbüro ist Consul Aqua oder ist das, oder habt ihr noch eine extra Abteilung? Bei euch?
Nee, wir haben noch einen extra Bereich. Der ist gar nicht so klein. Wir sind bei in der Abteilung I, so schimpft sich das bei uns, rund 250 Ingenieure und Techniker und alles, was dazugehört. Controlling, ja, alles intern.
Ja, und wir wollen ja heute so ein bisschen mit euch beiden über Großprofile sprechen, Sanierung und was vielleicht auch die Öffentlichkeitsarbeit bei dem Thema wichtig ist. Was ist denn ein Großprofil? Vielleicht kann man das mal als erste Frage stellen, weil da fragt sich der eine, vielleicht in Klein-Kleckersdorf sagt sich, ein Großprofil ist bei mir DN400. Was ist denn bei euch in Hamburg ein Großprofil?
Ja, wir sprechen in Hamburg von Großprofilen im Prinzip von dem Moment an, in dem wir als Mensch in die Anlage rein können. Also sprich ab DN1600 sprechen wir von begehbaren Großprofilen. Ja, und dann geht das hoch bei uns. Unser größtes Profil an den St. Pauli-Landungsbrücken hat dann einen Durchmesser von 4200 Millimetern. Ja, Großprofile, was sind Großprofile?
Großprofile. Ist das eigentlich ein Mischwasser oder ist das nur ein reines Schmutzwassersystem da, wenn bei den größten Großraumprofilen? Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es ein Mischwassersystem ist.
Vielleicht kannst du das mal sagen. Das unterscheidet sich in dem Moment von unseren, also großes Profil unterscheiden sich in Hamburg ja von den Sammleranlagen, die Stammsiele und die Transportsiele. Und die Stammsiele, das sind unsere historisch gewachsenen Siele mit Anfangsbaujahren von 1842, glaube ich, um genau zu sein. Und die laufen wirklich unter Mischsystem und unsere Sammler- und Transportsiele, wo im Prinzip auch Überläufe stattfinden vom Stammsiel in den Sammler, die laufen unter reines Schmutzwassersystem. Da durch Starkregenfälle, diese großen Schmutzlasten, die dann im Prinzip immer auftreten bei Starkregenereignissen. Und bevor diese Überläufe in die öffentlichen Gewässer erfolgen, läuft das Wasser halt in die tiefere Ebene in die Sammler. Und deshalb heißt das auch Schmutzwassersystem ab in dem Moment, weil das Wasser auch hoch belastet ist, wie sich ja jeder denken kann. Ja, wie gesagt, also die Stammsielebene ist die obere Ebene in unserem Netz, um das vielleicht mal ein bisschen zu verbildlichen. Und die Sammler- und Transportsielebene ist die tiefere Ebene. Die liegt auch immer unter der Stammsielhöhe. Und da sprechen wir dann auch schnell von 30 Metern Tiefe.
Jetzt mal eine Frage an euch. Warum heißt das in Hamburg eigentlich Siel und überall anders Abwasserkanal?
Ja, das Wort Siel, das rührt aus der Geschichte heraus, dass wir, bevor wir hier öffentliche Kanalisationsanlage hatten und Rohre unter der Erde, haben wir den ganzen Unrat. Das Abwasser wurde ja auf die Straße geschüttet in Eimern und diese offenen Gräben, so wie man es noch aus Nord- oder Ostfriesland kennt oder von den Küsten. Ja, diese kleinen Gräben, die nannte man Siele. Und die mündeten dann irgendwo in einen Fluss oder ein nahegelegenes Gewässer. Und das nannte man dann früher Abwasserentsorgung. Und diesen Begriff haben wir bis heute übernommen, worauf wir auch ganz stolz sind.
Das heißt, ihr habt unter dem alten historischen Kanalnetz nochmal neues per Vortrieb gebuddelt. Wie kann man sich das vorstellen? Also früher die Stammsiele gingen direkt in die Elbe. Bei euch ist ja der Fluss die Elbe, ne? Direkt in die Elbe und dann hat man parallel zur Elbe zur Abfangkanäle gebaut, tief in der Erde, wo das Wasser dann reingeht und dann, oder wie kann man sich das vorstellen? Kann man das so sagen, oder?
Ja, da bist du schon auf dem richtigen Wege. Das Ziel war auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, die Elbe unter alle öffentlichen Gewässer zu entlasten von diesen Schmutzwasserüberläufen. Das hat dann angefangen damit, dass man das Klärwerk baute, damit man natürlich nicht mehr die Einleitung in die Elbe hat. Und wir haben auch nur ein Klärwerk in Hamburg, was als Verbund arbeitet, das Klärwerk Kölbrand-Höft und Radenau. Die sind hintereinander geschaltet. Und dann ist man weiter dazu übergegangen, ab 1970 die Sammler- und Transportsiele zu bauen. Diese sorgten dann schlussendlich noch weiter dafür, dass die öffentlichen Gewässer entlastet werden, so wie die Alster, die man kennt, sollte ja jeder kennen, auch nicht aus Hamburg kommt. Die Osterweg und viele andere Kanäle in Hamburg wurden durch die Sammleranlagen dann entlastet. Die wurden nicht immer parallel zu den Stammsielen gebaut, aber es gibt überall Schnittstellen, damit das Wasser aus den Stammsielen, aus der oberen Ebene, nicht mehr in die öffentlichen Gewässer läuft, sondern einfach durch Überlaufbauwerke in die tiefer liegende Ebene an bestimmten neuralischen Punkten in den Sammler runterfällt. Und dann zielgerichtet zum Klärwerk läuft.
Okay, und die obere Ebene muss da auch zum Klärwerk oder nicht? Oder?
Genau, die hat auch bei Trockenwetter einen ganz normalen Abfluss zum Klärwerk. Okay. Unser Klärwerk hat zwei Zuläufe, einen nördlichen Zulauf an der St. Pauli-Hafenstraße und einen südlichen Zulauf, der ist auch wesentlich größer von der Wilhelmsburger Seite aus. Hat zwei Zuläufe und die Sammleranlagen, kann man vielleicht noch sagen, diese tiefere Ebene, die hat auch gar keine Überläufe in öffentliche Gewässer. Hm. Praktisch schaffen wir ein mächtiges Volumen unter den alten Sielen, um das Wasser von den Gewässern fernzuhalten.
Okay, und was passiert, wenn da jetzt doch ein Jahrhundert Regen kommt, dann staut das hoch in die Stammsiele dann quasi und dann läuft es doch wieder über, oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, richtig. Also ein Worst-Case-Szenario, was zum Glück sehr selten vorkommt, staut sich das natürlich bis in die obere Ebene hinaus ein. Und wenn dann auch alle Speicherbecken voll sind im Gesamt, die über ganz Hamburg verteilt sind, dann kann es zu Überläufen auch in Gewässer kommen, als Notüberläufe im Prinzip.
Dann habe ich jetzt eine Frage an Janne. Du bist ja für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wie viele Hamburger glaubst du wissen, dass das in Hamburg so läuft?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das ja ein relativ komplexes Thema ist. Man muss erstmal sozusagen begreifen, dass in Hamburg in der Innenstadt eben das Regenwasser und das Abwasser aus dem Haus zusammengesammelt wird, um sozusagen ja auch dieses Prinzip der Notüberläufe zu verstehen. Aber letztendlich ist es ja ein ganz wichtiger Schritt, um auch die Straßen vor Überflutungen zu schützen, wenn es jetzt zu großen Regenereignissen kommt. Und das ist dann ja auch Teil meiner Arbeit letztendlich, das auch bekannt zu machen, was Hamburg Wasser da macht, um eben die Gewässer zu schützen und auch zur Gewässerqualität beizutragen. Und ein großer Schritt war ja dann auch, dass man den Triathlon in der Alster wieder veranstalten konnte. Den veranstaltet Hamburg Wasser als Sponsor ja mit. Und das ist natürlich so ein bisschen so unser Aushängeschild. Ne? Man kann in der Alster wieder schwimmen, auch durch unsere Arbeit mit.
Ja, ist natürlich dann wichtiges Thema, dass man daraus dann das bekannt macht. Ich frage mich halt immer, wenn man durch die Innenstadt geht, wie viele Leute wissen denn wirklich, was ein Überlauf, wir nennen das ja immer Abschlagsereignis oder so ist. Und wird das oft gefragt? So, ich meine, kommt das bei dir an, dass man dann zum Beispiel sagt, guck mal, hier ist da bei Regenwetter kam da Wasser und schwimmen da auch manchmal Fische mit dem Bauch nach oben oder irgendwas? Hat man das öfter zu tun als Öffentlichkeitsverantwortliche oder?
Also so oft kommt das ja zum Glück nicht vor, dass wir Überläufe in die Gewässer haben. Deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, dass wir jede Woche dazu Anfragen haben, aber es kann natürlich durchaus mal vorkommen. Und es ist ja dann auch ein berechtigtes Interesse einfach der Hamburgerinnen und Hamburger, das zu erfahren, wie das sozusagen, wie ihre Abwasserentsorgung funktioniert. Aber es stimmt schon, was du anfangs gesagt hast, dass diese ganzen Begrifflichkeiten, Notüberläufe, Abschläge, Mischwasser, das sind diese Begriffe sind nicht sofort als selbsterklärend. Bis auf Mischwasser könnte man sich vielleicht noch herleiten, aber da muss man natürlich auch ein bisschen übersetzen, damit sich jeder eine Vorstellung davon machen kann, was ein Abschlag ist oder ein Notüberlauf.
Kennst du, als du aus dem Studium gekommen bist, diese Begriffe und wie hast du dich eingearbeitet? Was hast du vielleicht studiert oder gelernt oder so? Ne? Das ist vielleicht auch nochmal, um die Zuhörer mitzunehmen. Und was nachher auch in dir Interesse geweckt hat, dich für dieses Thema zu begeistern?
Also ich habe eigentlich Politikwissenschaften studiert und habe da aber auch immer viel so im Kommunikationsbereich nebenbei gearbeitet und habe über ein Volontariat, also wie eine Ausbildung nach dem Studium für Geisteswissenschaftler, sozusagen im Kommunikationsbereich, angefangen. Ja, ich würde sagen, die erste Woche und auch eigentlich bis heute ist die Lösung zu allem halt Fragen. Also wir haben so viel, also bei Hamburg Wasser arbeiten über 2000 Leute und alle super kompetent und jeder kann einem da solche Fragen beantworten. Und damit kommt man ganz gut voran, würde ich sagen. Aber warum ich mich für Hamburg Wasser entschieden habe, ist, finde ich, ein hoch interessanter Laden. Ich habe eigentlich schon immer ein technisches Interesse. Und da kann man natürlich toll drüber berichten.
Also das finde ich ganz toll, was du gerade gesagt hast. Alle Zuhörer bitte merken, Fragen, Fragen, Fragen. Ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm, haben wir ja aus der Sesamstraße schon gelernt. Ne? Und ich finde das immer ganz toll und ganz wichtig, auch wenn Kollegen fragen, Chef fragen, was auch immer, wer fragt. Dann wird man wertvoller und deswegen fragen wir euch weiter. Und zwar würde mich dann immer interessieren jetzt haben wir, okay, wir haben so ein Sammlersystem. Und guck mal, du berichtest jetzt, Janne, Enrico hält das in Stand, beziehungsweise hat das ein bisschen betreut, plant das. Was machst denn du jetzt genau daran, dass das so bleibt, beziehungsweise was machst du da den ganzen Tag, dass wir so ein Sammlersystem in Hamburg haben? Wie kann man sich deinen Job da vorstellen, Enrico?
Ja, also bis vor meinem Wechsel, ich habe das ja viele Jahre gemacht, nach meiner Ausbildung, da gibt es ein ganz großes Aufgabenspektrum. Es ist wirklich schwierig, das einem Zuhörer zu vermitteln, aber ich kann nur sagen, das war täglich eine spannende Herausforderung. Das beginnt bei oberflächlichen Arbeiten, und damit meine ich nicht oberflächlich im Sinne von gleichgültig, sondern oft auf der Geländeoberkante. Nämlich haben wir an vielen Sammleranlagen gasdichte Schachtabdeckung. Und in Hamburg, ich weiß nicht, wie das in anderen Großstädten läuft, aber wir haben eine extra Truppe dafür, die diese eingeschliffenen Deckel, so nennen wir die, wartet. Und da fährt eine Truppe zu zweit den ganzen Tag durch Hamburg und nimmt sich dann immer, je nachdem, wie der Deckel aufgebaut ist, die Sachen vor. Wenn die Deckel der Rost abgeschliffen, neu eingeölt, damit wir im Notfall auch jederzeit rankommen. Mhm. Bei knapp 160 Kilometern allein Großprofilen kann man sich vorstellen, wie viele Deckel das sind. Und ja, die Dinger liegen auch in Hamburgs vierspurigen Straßen und so weiter. Das bringt allein schon viel Arbeit mit. Ja, und dann geht das weiter über Schachtinspektionen mit und ohne Einstieg. Eigentlich haben wir aber nur mit Einstieg, weil die Schächte so tief liegen in Hamburg. Für die anderen Zuhörer könnte man ja voraussetzen zu glauben, dass wir hier keine Berge haben in Hamburg. Deshalb müssen wir uns ein künstliches Gefälle legen. Mhm. Dadurch sind die Ziele auch extrem tief. Mhm. Ja, dann kommt morgens der Teamleiter in den Teamraum und gibt einem dann die Aufträge. Und die spannendsten Sachen sind dann so Silinspektionen, wo wir dann zu Fuß durch die Großkanäle laufen und mit der normalen HD-Kamera Schäden aufnehmen, falls wir welche finden. Es gibt bei uns auch noch eine manuelle Handreinigung, um die Sandablagerung zu entfernen. Stellenweise Haltungslängen von 300 Metern. Dann hat man keine vertikalen Einsteigeschächte, sondern manchmal Wendetreppen in Stammsielen. Kann man sich kaum vorstellen, aber die sind gemauert und laufen dann wie ein Treppengeländer sehr eng bis runter ins Gerinne, sodass man da gar nicht die Möglichkeit hat, mit hochmodernen Spülfahrzeugen zu arbeiten. Ja, und das Spannendste, glaube ich, meinem Job waren die Aufgaben, mit dem Schlauchboot durch die großen Kanäle zu fahren. Dort hat man dann per Notizzettel praktisch sich notiert im Schlauchboot, weil man auch hohe Geschwindigkeiten erreicht, in welcher Haltung ungefähr, auf welcher Höhe man Schäden entdeckt hat. Das waren hochkomplexe Aufgaben für die Tage, weil da viel hohe Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden mussten, damit die Boote natürlich auch nicht mit den Leuten verschwinden. Und ja, ganz viele Aufgaben kommen noch dazu. Viele Inspektionen mussten wir unter schweren Atemschutz machen, weil die Silatmosphäre das gar nicht zugelassen hat, dass man ohne Atemschutz dort einsteigen darf. Ja, das war nach der Ausbildung definitiv die spannendste Abteilung, die ich hätte erwischen können, sage ich mal.
Wie Frage, die man sich da ja stellt, ist, gab es da, also es ist ja hochgefährlich auch, ne? Also wenn jeder, der weiß, der irgendwie mit Schmutzwasser zu tun hat, Schwefelwasserstoff, Nervengift, was da sich bildet, gab es da zum Beispiel mal einen Unfall?
Ja, also da gab es Unfälle, das war aber vor meiner Zeit. Also ich habe 2006 angefangen, also aus Überlieferung weiß ich von älteren Kollegen, dass es auch früher mal Unfälle gab. Das sind so diese Bilderbuchunfälle, die man bei den Sicherheitsunterweisungen immer erzählt bekommt. Ne? Von wegen, nein, da war da doch jemand mal zu oberflächlich und hat kein Gas gemessen, ist eingestiegen, ist umgekippt und der zweite ist hinterher, ohne zu messen, ist dann auch umgekippt. Solche Geschichten, aber das war lange vor meiner Zeit.
Aber vielleicht können wir da nochmal einen Aufruf starten an alle, ne, die irgendwie denken, in den Schacht zu steigen. Wirklich messt vorher frei, guckt, ob da Schwefelwasserstoff drin ist, ob das Gaswarngerät ausschlägt, dann steigt nicht ein, nimmt euch Zeit und nicht mal schnell irgendwas ist reingefallen und hinterher hüpfen, das geht nicht.
Genau, du sagst es, also auf keinen Fall Routine in diese Arbeiten reinkommen lassen. Jeder, der damit zu tun hat, sollte wissen, dass Schwefelwasserstoff ab einer bestimmten Konzentration nicht mehr riechbar ist oder für den Menschen wahrnehmbar ist, und das macht es umso gefährlicher. Immer messen. Die Zeit hat man auf jeden Fall, egal ob man einen Auftrag hat, der schnell sein muss oder nicht.
Wenn wir an der Stelle schon sind, würde mich mal interessieren, was war das Aufregendste? Ne, auch wenn wir jetzt gleich nachher noch zu den Sanierungen kommen, was war das Aufregendste, was du bisher im Kanal oder im Siel dann gefunden hast, als du die begangen hast oder mit dem Boot lang gefahren bist?
Das Spannendste, vielleicht auch das Gefährlichste, das ist noch gar nicht so lange her. Das war vor 2 Jahren, vor der Corona-Zeit, dass wir relativ viel Munition unten gefunden haben, unter den Sandablagerungen. Und am ersten, also man findet hin und wieder mal so einen, viele kennen das, diese Schreckschusspatronen, wo kein Projektil vorne drauf ist. Das sieht aus wie so eine leere Hülse. Und wir haben aber an einem Stammsiel in der Nähe der Hafenstraße dann doch viele scharfe Patronen gefunden, sodass wir die Arbeit nach einem Tag abgebrochen haben. Und ich als Vorarbeiter damals mich dazu entschieden habe, jetzt noch meinen Vorgesetzten mit ins Boot zu holen. Ja, dann wurden externe Leute eingeschaltet. Und dann, ja, so das LKA in Hamburg wurde eingeschaltet. Von denen ist natürlich keiner mehr nach unten gekommen. Und ein Kampfmittelbergungsunternehmen. Und ja, dann wurde sich dazu entschlossen, dass davon keine Gefahr mehr ausgeht. Dann haben wir die Sachen rausgesammelt. Also wir reden jetzt nicht in Unmengen, ne? Von Unmengen. Wir reden jetzt so von 100 bis 150 Patronen, die wir insgesamt gesammelt haben, und haben das dann der Polizei übergeben. Und damit war die Sache erledigt. Das fand ich sehr spannend. War auch gefährlich. Ansonsten ist es schwierig, nach zehn Jahren zu sagen, was man als Spannendes gefunden hat. Eigentlich findet man dort alles in den Großprofilen. Vom Skateboard über ein halbes Fahrrad. Da gibt es die kuriosesten Geschichten.
Also ich kann mir nur mal erzählen, auch zum Thema Sicherheit. Kann mich noch erinnern, ich glaube, vor 3, 4 Jahren war das, habe ich bei euch mal ein Schwefelwasserstoff-Messgerät eingebaut. Ich glaube, das war hier, ich habe jetzt gerade mal nebenbei geguckt, Hohenzollernring beim Philosophenweg, da ist so ein Absturzschacht. Ich weiß nicht, ist das ungefähr? Ich glaube, das ist ungefähr da. Und da stand ich an so einem Schacht, ja, und da ist die Welt dann untergegangen. Wenn man den Schacht aufgemacht hat, da floss das gesamte Abwasser wahrscheinlich von Hamburg, so kam mir das vor, in einen Dükerschacht runter. Und da habe ich nur gedacht, wenn du da jetzt reinfällst, dann bist du sofort weg. Und das war schon beeindruckend, muss man sagen, wenn man sonst immer diese Standardschächte kennt, wo ein 150er Rohr durchläuft, ja. Und da kann man schon in der Unterwelt viel erleben bei euch. Also das ist schon interessant. Ich hatte vorhin noch mal kurz gefragt, ihr hattet ja auch im NDR, das ist vielleicht so auch die Schnittstelle zwischen Großraumbetrieb und dann wieder Öffentlichkeitsarbeit, diesen Herrn Hoch, ne? Achim, nee, wie heißt das? Achim Hoch, haben wir vorhin gesagt, ne?
Richtig. Genau, Achim.
Vielleicht, Janne, erklär mal, da war doch mal eine Reportage und der hat dann erklärt, was machen, also diesen Arbeitsalltag in so einem Siel, ne? Der hat ja dann irgendwie auch so ein spezielles Bauwerk entdeckt oder so bei euch.
Ja, also über Achim Hoch, einen Kollegen von Enrico und mir, der jetzt aber leider seit ein paar Jahren im wohlverdienten Ruhestand ist. Genau, der hat am Baumwall befindet sich ein Einstiegshäuschen in die Kanalisation. Also man geht dort nicht über einen Gullideckel nach unten, sondern man hat ein richtig gemauertes Häuschen mit Tür, was aufgeschlossen wird und zu einem Bootsanleger führt. Und bei Bauarbeiten in der Nähe von dem Einstiegshäuschen hat Achim Hoch mal ein verstecktes Ankleidezimmer gefunden, also oder eigentlich einen versteckten Raum, Und danach hat er sich dann, wie er selber sagt, mehrere Tage im Staatsarchiv eingeschlossen und hat herausgefunden, dass das Ankleidezimmer des Kaisers gewesen sein könnte. Und damals geplant hatte, vom Baumwall aus eine Seefahrt bis zur Hafenstraße zu machen. Genau, und das hat Achim Hoch entdeckt und hat es dann auch ganz liebevoll wieder hergerichtet. Das stand natürlich voller Grundwasser und teilweise waren die Fliesen dann abgefallen von den Wänden und heute ja, sieht das wieder ganz, ganz schick aus. Und manchmal haben wir auch die Gelegenheit, das für die Hamburger zu öffnen. Wir hatten das vor 2 Jahren zum Beispiel mal zum Tag des Denkmals geöffnet. Das ist natürlich auch für viele dann sehr interessant zu sehen.
Ja, bin ich noch da? War ich weg?
Nee, es war keiner weg. Mich würde mal interessieren, ob man diese Geschichten, die sich im Kanal abspielen an Janne, ob man die explizit dann auch mal vermarktet, dass man sagt, oh, jetzt haben wir da was, jetzt möchten wir das unbedingt, weiß nicht, über Social Media verbreiten.
Ja, also solche Chancen nutzen wir natürlich, wenn Kollegen uns von spannenden Baumaßnahmen oder Ähnlichem erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vermarkten nennen würde, aber anhand solcher Baumaßnahmen, vor allen Dingen auch in Großprofilen, weil man es da eben besonders anschaulich erklären kann, können wir halt auch wichtige, für uns wichtige Botschaften senden. Zum Beispiel, was man in der Toilette entsorgen kann und was nicht. Wenn man anschaulich zeigen kann, wie sich sozusagen das Fett an den Wänden ansammelt oder wie also Binden, Tampons oder Ähnliches oder Feuchttücher die Pumpen verstopfen und das mit einem Bild hinterlegen kann, dann kann man, glaube ich, den Hamburgern und natürlich allen in Deutschland, weil das ist ja nicht nur in Hamburg so, dass man solche Sachen nicht über die Toilette entsorgen kann, sollte, ein bisschen mehr verdeutlichen, was das eigentlich für uns bedeutet, wenn eben man die Feuchttücher in die Toilette schmeißt, nämlich dass die Pumpen verstopfen und dass das erheblicher Arbeitsaufwand für uns ist, die verstopften Pumpen halt von den ganzen Zöpfen, die da sich dann dran sammeln, zu reinigen. Und ich denke schon, dass man halt durch die Vermarktung, wie du das jetzt gesagt hast, das sehr anschaulich und einprägsam darstellen kann, weil sich auch keiner vorstellt, was für große Kanäle unter Hamburgs Straßen verlaufen. Jeder, der oben langläuft, sieht ja nur einen Gullideckel.
Gibt es denn Fettberge in Berlin, in Berlin hätte ich fast gesagt, Hamburg? Gibt es denn Fettberge in Hamburg? So wie das London hat das ja gemacht mit diesem Fatty McFatberg, den man benennen konnte. Das war ja der Fettberg, den man in einer Twitter-Aktion benennen durfte. Und da hat ja dann eigentlich London oder Thameswater damals aufmerksam gemacht mit dem Thema auf sich, auch auf diese großen Ablagerungen in Kanälen, Feuchttücher, und das ist ja alles zusammen ein Fettberg, so haben die das genannt, aber es ist ja eine Zusammenstellung aus Fett, Feuchttüchern, irgendwelchen anderen Zeug. Gibt es sowas in Hamburg auch oder habt ihr im Untergrund schon mal sowas gefunden? Enrico?
Ja, gerne. Also in diesen Massen, wie du das aus London beschrieben hattest, habe ich das eigentlich nur an einer Anlage bisher gesehen. Und das war die, worauf wir vielleicht nachher noch eingehen können, wäre das Bauprojekt Pumpwerk Hafenstraße, was eingangs erwähnte, der nördliche Zulauf des Klärwerkes darstellt. Ja, und vor den Sanierungsmaßnahmen, nenne ich es mal, wir haben jetzt im Prinzip nur die Vorflut für die Hauptsanierung vorbereitet. Musste die komplette Anlage gereinigt werden. Und an dieser Anlage münden 3 große Stammsiele. Und die laufen an einem Zulauf, also einem Zusammenführungsbauwerk zusammen. Und dann wird das Wasser, bevor es zum Klärwerk rüber unter der Elbe durchgepumpt wird, über vier Rechenstraßen grob gereinigt, nenne ich es mal. Das ist eigentlich nur ein Schutzrechen, der dient nicht zur Abwasserreinigung, sondern zum Schutz der großen Pumpen. Bei Trockenwetter rechnen wir da von einem Zulauf von 1,5 Kubikmetern die Sekunde. Und diese Anlage musste im Prinzip einmal durchgereinigt werden, damit wir die Vorflut vorbereiten konnten. Und dort wurden dann sage und schreibe, Janne, verbessere mich, ich bin der Meinung, das waren 600 Tonnen Sand und Fett, die dort rausgeholt wurden.
Das muss man sich mal vorstellen. Das sind, was weiß ich, 600 Tonnen, das sind wahrscheinlich, wie viel kriegt man in so einen Spülwagen rein, wenn man das mit einem Spülwagen abfahren müsste? 5 Tonnen?
Ja, so 10 Tonnen sind da schon, aber dann geht es auch relativ schnell daran, dass sie überladen sind. Ne? Mhm. Ja, und dort hat eine externe Firma bei uns, die wir engagiert hatten, einen hervorragenden Job gemacht und hat sich sämtliche Fahrzeuge, die sie hatten, deutschlandweit herangeholt und haben ja da einen tollen Job abgeliefert. Ich weiß nicht mehr, wie lange haben die gebraucht, Janne? Ich bin der Meinung, 5 Wochen oder 4,5 Wochen.
Und ja, das. Aber es ist auch ein riesiges Gebäude.
Genau. Und das lief dann, müsst ihr euch vorstellen, im Pendelverkehr, dass 4 Fahrzeuge gleichzeitig gesaugt haben. 2 Fahrzeuge waren dann immer schon auf dem Weg, den Sand abzukippen auf der Entsorgungsstelle. Und dann sind wieder 2 weitere losgefahren, als sie zurück waren. Also das war, könnt ihr euch nicht vorstellen, eine Riesenaktion, die Anlage durchzureinigen. Das Bauwerk ist um die 50 Meter lang. Ja, alles sehr verwinkelt, tief, schlecht belüftbar. Und ja, das war...
Da wundert man sich oft, dass es dann überhaupt noch läuft. Jetzt habt ihr ja schon Sanierung angesprochen. Ich gehe mal davon aus, also wir haben ja vorhin auch in dem Kaisersaal dort Ankleidezimmer gehört, da fallen die Plättchen ab. Das ist ja vielleicht noch die kleinste Schadensgeschichte. Jetzt erklärt doch mal, wie ihr dazu kommt. Wir haben ja auch dieses Bauwerk Hafenstraße jetzt gerade mal angesprochen. Wie kommt man jetzt dazu, ich muss jetzt das sanieren? Wie kommt man dahin? Was läuft dann ab? Was muss man beachten und so weiter? Wäre mal interessant, weil ja, es ist ja nicht so einfach möglich, jetzt zu sagen, allen Hamburgern, hört mal auf, bitte die Toilettenspülung zu ziehen. Wir müssen da mal kurz gucken und das reparieren. Also erklärt doch mal, wie sowas abläuft von der, ich sehe jetzt, dass da ein Schaden ist, bis zu wir müssen da was machen und wie auch die Öffentlichkeitsarbeit da reinspielt. Das ist vielleicht mal ganz interessant, so für am offenen Herzen zu operieren, ne, von so einer Stadt, ne, ist ja irgendwie so.
Ja, du hast richtig gesagt, das ist wie eine Operation am offenen Herzen. Wir haben als internes Ingenieurbüro den Auftrag bekommen von dem vom Klärwerk in dem Sinne, die Abteilung W ist das bei uns, Werke, ja, uns der Sache anzunehmen. So, und wie du schon gesagt hast, man kann nicht allen Hamburgern sagen, ihr geht jetzt nicht mehr auf die Toilette. Und im Regenwetter kann man schon gar nicht den Hahn abstellen. Und so wurde sich dazu entschlossen oder der Plan aufgestellt. Da war ich jetzt nicht maßgeblich dran beteiligt, aber ich konnte jetzt im Zuge meiner Ausbildung da schon mitwirken zum Bautechniker, dass man diese 4 Rechenstraßen, die ich eingangs erwähnt habe, die dort in der Anlage vorhanden sind, dort wurden durchs komplette Bauwerk, vom Zusammenführungsbauwerk, wo die Stammsiedel im Prinzip ankommen, bis zu den Pumpen eine Trennwand betoniert. Das hört sich so einfach an, ist hochkompliziert gewesen, zumal dieses Bauwerk in der Mitte zu trennen,
war nur möglich. Provisorium, eine Mauerwand betoniert, als Provisorium oder schon für den Endzustand?
Das wird nachher der Endzustand bleiben, sodass wir die Möglichkeit haben, im Zulaufbereich, in der Mitte der Rechnungsstraße und im Pumpensumpf, wo die 4 großen Pumpen das Wasser ansaugen, einmal das Bauwerk komplett auftrennen können, sodass eine Seite läuft und eine Seite kann saniert werden. So soll es im Endeffekt ablaufen. Mhm. Und das sind große Betonwände, sehr dick, Stahlbeton natürlich. Und ja, jetzt im Moment sind wir in dem Status oder in der Phase, dass wir nach der Reinigung, nach der Betonage, ja, hat ein externes Labor um die 50 Bohrkerne aus dem Bauwerk genommen. Und jetzt wird der Beton erstmal analysiert und dann werden Konzepte aufgestellt, wie inwieweit muss was saniert werden. Ich rede jetzt ja nur vom Beton, aber auch Anlagenteile müssen saniert werden.
Was ist jetzt der Auslöser gewesen dafür, dass ihr das jetzt machen müsst? Gab es da irgendein Problem? Seid ihr da mal runtergestiegen, haben einen Riss gesehen? Oder wie kann man sich jetzt vorstellen, okay, das muss jetzt saniert werden? Wie habt ihr das jetzt rausgefunden?
Also in diesem Fall Ja, nur verbessere mich. War es so, dass das Bauwerk ist einfach in die Jahre gekommen. Die letzten Sanierungsmaßnahmen waren in den 50er Jahren, in den 60er Jahren. Da hat man eine Beschichtung aufgetragen auf den Beton. Und ja, davon sieht man nicht mehr viel. Ne? Okay, für die 50er, 60er Jahre eine Kunststoffbeschichtung, das ist schon modern gewesen für die damalige Zeit. Davon sieht man nicht mehr viel. Und ja, auch die Anlage an sich oben, alles, was mit der Mechanik zu tun hat, ist einfach in die Jahre gekommen und man muss sich da jetzt beimachen. Denn wie gesagt, das Pumpwerk ist ein absolutes Nadelöhr nördlich der Elbe. Wir müssen die Entsorgungssicherheit für die Hamburger gewährleisten. Und das schafft man nur, wenn man da rechtzeitig beigeht.
Okay. Jetzt sag mal, ihr habt dann nachher zwei Straßen, ihr könnt das sanieren. Wie kommuniziert man das jetzt dem Bürger, was da passiert?
Also frage ich mich eigentlich immer, wie läuft das intern ab? Wenn jetzt intern gesagt wird, oh, ich habe ein großes Sanierungsprojekt, hol mal die Öffentlichkeitsarbeit mit da rein, unsere Presseabteilung oder was? Und die schreibt schon ihre eigene Zusammenfassung. Oder wie läuft das? Oder musst du dir Interviewgäste dann zu dieser Baumaßnahme raussuchen? Erzähl mal.
Ja, also im Idealfall läuft das genau so ab. Also Enrico sagt, ich habe hier eine große Baumaßnahme und ruft mich an und fragt, was wir da vielleicht kommunikativ aufzumachen können. Eigentlich ist es immer genau der kurze Weg sozusagen. Also dass man sich auf der Baustelle trifft, nach Möglichkeit natürlich. In letzter Zeit ging das ja leider nicht so gut, aber dass man sich das dann da vor Ort anguckt, guckt, was können gegebenenfalls die Herausforderungen sein für die Anwohner. Man muss sich natürlich nicht immer treffen. Bei kleineren Baumaßnahmen kann man das auch telefonisch machen und dann entscheiden wir sozusagen so, wie wir da kommunikativ vorgehen. Aber bei so einem Projekt wie der Hafenstraße, da ist das durchaus sinnvoll, sich dann vor Ort zu treffen, genau durchzugehen, was ist da dort geplant, was finden für Arbeiten statt, welche Auswirkungen haben die und so entscheiden wir dann eigentlich immer gemeinsam, wie wir da vorgehen. Also wir sind da ganz doll auf die Hilfe und Unterstützung von unseren technischen Leuten angewiesen, weil ohne die können wir ja gar nicht darüber kommunizieren und deswegen arbeiten wir da immer ziemlich eng zusammen. Also gerade jetzt bei dem Projekt Hafenstraße, da hatten wir eigentlich fast immer eine Standleitung, würde ich sagen, weil da eben auch so viel passiert ist, was relevant war.
Welche Medien werden dann genutzt, um das zu veröffentlichen?
Das ist immer unterschiedlich, kommt so ein bisschen auf den Umfang der Maßnahme an. Aber wir versuchen natürlich, die Presse anzusprechen und für dieses Thema dann zu begeistern, weil wir uns dadurch halt eine große Reichweite erhoffen. Aber wir kommunizieren natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle. Aber auch ganz klassisch werfen wir Baustelleninfos in die Briefkästen, weil wir ja natürlich alle erreichen wollen. Also nicht nur diejenigen, die einen Instagram-Account oder einen Facebook-Account haben, sondern eben jeden, der da wohnt. Und für die Hafenstraße, da war die große Herausforderung eigentlich, dass es während der jetzt abgeschlossenen Reinigungsarbeiten mussten wir das Abwasser zurückstauen, damit die Abwasserentsorgung natürlich weiterhin sichergestellt ist. Das Abwasser hat dann sozusagen eine Umleitung durch die Stadt genommen und wurde dann über einen anderen Weg zum Klärwerk gebracht. Und da hatten wir die Herausforderung, dass man mit Geruchsbelästigung dadurch rechnen musste in bestimmten Stadtteilen. Und da haben wir dann natürlich auch alle, die davon theoretisch hätten betroffen sein können, eben ganz direkt angesprochen und sozusagen ja erzählt, was wir da machen. Warum es manchmal sein muss, dass es ein bisschen stinkt.
Und haben die Bürger das einfach akzeptiert, oder?
Ja, also wir haben tatsächlich sehr positive Rückmeldungen auf unsere Kommunikation da bekommen. Wir haben so Postkarten an die betroffenen Straßen verteilt mit, ja, ich sag mal, ganz sympathischen Sprüchen drauf. Mal eine Nase zudrücken oder wat mut, das muft, also so ein bisschen mit diesem
Doppeldeutigkeit?
Ja. Nee, warte. Hast schon. Nein, aber das ist.
Fange ich nochmal neu an.
Aber ich hätte mir jetzt gedacht, wie heißt das? Was muttert Mutt, kenne ich so. Ne?
Genau. Warte, ich fange nochmal neu an.
Dann mach nochmal neu.
Genau, also wir haben eben Karten verteilt mit kleinen Sprüchen drauf, also die sich an dieses Sprichwort, was muttert Mutt, das sagt man ja im Norden, so anlehnen. Und daraus haben wir gemacht, was muttert Muft, so rum. Und um so ein bisschen mit einem kleinen Augenzwinkern eben darauf hinzuweisen, dass jetzt Arbeiten anstehen, die leider sein müssen, aber die eben auch ja, wichtig sind, um die Abwasserentsorgung sicher zu stellen, die dann aber im Zweifel zu Geruchsbelästigungen führen können. Aber das wurde sehr positiv aufgenommen. Also ich glaube, dass viele das als sympathisch aufgefasst haben, dass wir quasi klar gesagt haben, so jetzt kann es hier mal 6 Wochen ein bisschen stinkig werden an den Landungsbrücken. Aber das sind eben wichtige Sachen und wir informieren Sie darüber und bei Fragen rufen Sie uns an. Und wir haben auf unserer Internetseite ganz umfassend dazu kommuniziert. Und unser Kundenservice hat natürlich Fragen dazu beantwortet, wenn es irgendwie Unsicherheiten gab bei den Anwohnern und die Bauingenieure sogar auch. Also man konnte uns immer ansprechen zu dieser Maßnahme und das hat wirklich positive Auswirkungen gehabt und wurde positiv wahrgenommen.
Kann man sich ja fast beschweren, wenn es nicht mal mufft. Ne? Ich habe gar nichts gebrochen, die 6 Wochen sozusagen. Ne? Ne? Ja, also quasi die Baumaßnahme ist dann jetzt aber auch vorbei oder seid ihr damit schon durch oder?
Nee, also was ich versucht hatte zu erklären war, dass wir bei der Baumaßnahme, das hatte im Prinzip noch nichts mit der Sanierung zu tun. Wir haben nur die Vorflut vorbereitet für die Hauptsanierung. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn die Sanierung losgeht, das Bauwerk sozusagen voneinander zu trennen, indem man eine Seite saniert. Eine Seite kann weiter in Betrieb bleiben. Ja, und wann der Sanierungsstart ist, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber die Hauptsanierung, die wird sicherlich 1-2 Jahre, vielleicht auch mehr in Anspruch nehmen. Eher mehr.
Und dann wird richtig unten eine Baustelle reingebaut und quasi alles von Hand saniert. Da kann man sich mehr vorstellen, dass man keine Bagger darunter setzen kann. Oder wie wird das gemacht?
Ja, da wird schlussendlich die Ausschreibung darüber entscheiden, wer die beste Idee hat. Grundsätzlich muss der Beton saniert werden. Stellenweise ist Bewehrung sichtbar. Der Beton muss wieder aufgetragen werden. Also das in dem Zusammenführungsbauwerk im Zulaufbereich stehen große Stahlbetonstützen. Die müssen standsicher wiederhergestellt werden. Also sie sind noch standsicher, so ist es nicht, aber der Beton muss, also die Stützen müssen dann reprofiliert werden und schlussendlich sollte noch alles mit Kunststoff ausgekleidet werden, damit wir diese Geschichten nicht in den nächsten 50, 60 Jahren wieder haben. Ne? Ja gut, 50, 60 Jahre wäre ja noch okay, aber naja.
Das ist ja so ein ganz großes Denkmuster, was ich so kennengelernt habe in unserer Branche. Ne? Das, was ich einmal mache, will ich zumindest in meinem Berufsleben nicht nochmal anpacken müssen, ne? So ein bisschen, oder? Ich meine, gerade du bist 31, Enrico, da musst du dich schon noch anstrecken, dass du in deinem Leben das nicht nochmal anpackst, ne? Oder wir alle, ne? Wenn wir so denken, ne?
Ja, richtig. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich das vor meiner Rente nochmal anfassen müsste, dann gibt es auch Ärger von den internen Auftraggebern, was wir dann da veranstaltet haben, ne? Da wird viel Geld in die Hand genommen, aber dann soll es auch halten, ne? Und das schaffen wir aber auch. Da mache ich mir gar keine Sorge.
Ja. Ja, aber was ich mich dann immer so frage, ist wirklich, habt ihr denn auch Abstimmungen so mit anderen Kommunen, wie die das machen? Redet man da mit Berlin, wie die sowas gemacht haben? Oder weiß ich nicht, wie man sich da noch abstimmt? Oder vielleicht im Ausland mit größeren Kommunen? Ich weiß zum Beispiel, dass ihr mit St. Petersburg euch mal ausgetauscht habt oder so. Die haben auch so tiefe Kanäle, habe ich auch mal gehört, oder sogar noch tiefer bis zur Kläranlage. Mit wem tauscht man sich über sowas überhaupt noch aus? Das ist ja alles quasi, ja, gibt es ja fast gar nicht irgendwo anders solche Kanäle dann, oder?
Ja, also die Frage, die kann ich dir so gar nicht beantworten. Bei uns, wir sind so ein großes Unternehmen und auch unser internes Ingenieurbüro ist so, man kann fast sagen, so tief gestaffelt, dass über die Frage überschreitet dann auch schon meine Lohngruppe. Ja, solche Projekte beginnen bei Projektleitung, bei so einem Bauvolumen natürlich auch die Geschäftsführer, die Geschäftsführung. Das kann ich als kleiner Bautechniker gar nicht beantworten, wo nachher die Projektleitung und die Ideen dafür gesammelt werden. Das ist natürlich ein ganz spezielles Projekt. In Hamburg wahrscheinlich auch so in dem Sinne einmalig, weil da gibt es nichts, was vom Fließband kommt bei diesem Bauwerk. Das sind alle Sonderanfertigungen, wie auch immer. Und da werden sich die entsprechenden Personen schon überall Input holen. Ja, wie du schon gesagt hast, in St. Petersburg, da gibt es so eine Art Partnerschaft. Also wirklich viel davon mitbekommen oder Schnittstellen hatte ich da bisher auch nicht erlebt. Ich habe da nur Respekt vor gehabt, als ich mir Informationen dazu angeguckt hatte, dass deren Siedler auch doppelt so tief liegen wie unsere, bis 60 Meter. Und dass deren Kläranlage auch bei minus 40 Grad laufen muss.
Ja, ich saß mal in St. Petersburg beim technischen Leiter am Tisch. Ich meine, Kreuzfahrt mir da Ida an der Ostsee gemacht. Dann habe ich Tallinn, St. Petersburg und Helsinki besucht, die Stadt. Und die haben dann euren Chef gekannt. Ach was, also ja. Den Herrn Bau mit B, wie hieß er denn?
Herr Beckereit.
Beckereit, genau. Und den kannten die irgendwie und hatten dann erzählt von ihren tiefen Kanälen, dass das ähnlich wie in Hamburg ist und so weiter. Also alles auf Englisch, Russisch mit Händen und Füßen so ein bisschen. Und da war dann schon irgendwie der Kontakt da. Von da habe ich gesagt, oh, da ist ja doch internationale Abstimmung da. Ich weiß ja nicht, wo man sich in der Öffentlichkeitsarbeit so an wem orientiert man sich als Hamburg Wasser? Wo holt man seinen Input her dann?
Ja, gute Frage. Also wir haben natürlich viel Kontakt auch zu den Berliner Wasserbetrieben oder anderen Wasserver- und Entsorgern in Deutschland. Da stimmt man sich schon ab oder holt sich mal Input oder tauscht sich aus zu den Themen, die bei denen auf der Agenda stehen. Was steht bei uns auf der Agenda? Aber natürlich ist das für jede Stadt auch unterschiedlich. Also gerade Hamburg hat mit so einer zentralen Kläranlage, glaube ich, nochmal andere Herausforderungen als Städte, die vielleicht mehrere Klärwerke haben. Also es kommt ja auch immer auf das Thema an. Aber da stimmen wir oder tauschen wir uns durchaus aus, ja. Die Blaupause findet man wahrscheinlich nicht, aber Input und Ideen kann man sich gut holen.
Ich würde eher nochmal interessieren an dich, Janne. Ob du dir eher lieber die Informationen für die Öffentlichkeitsarbeit von den Praktikern oder von den Theoretikern holst?
Wie unterscheidest du denn Praktiker und Theoretiker?
Praktiker, die sagen zu dir, ja, guck mal mit raus, ich zeig dir das vor Ort. Und die Theoretiker sagen dir, guck mal, ich habe mal einen Plan und auf dem Plan erkläre ich dir das.
Also am liebsten ist es mir, wenn ich vor Ort bin, und mir das da jemand zusätzlich noch an dem Plan erklärt.
Also Theorie trifft Praxis, okay, alles klar. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, Klaus, wir haben ja jetzt schon die Zeit fast rum. Wir kommen mal zu den letzten 5 Fragen. Wir stellen unseren Gästen immer noch mal 5 Fragen zum Schluss. Haben ein bisschen was vorbereitet. Was war bisher für dich, ich fange mal einfach bei Jana an, die größte Herausforderung für die Öffentlichkeitsarbeit bei Hamburg Wasser? Und welcher Betreiber ist euer Vorbild vielleicht?
Also große Herausforderungen sind natürlich immer größere Rohrbrüche, die dann auch mit großen Verkehrseinschränkungen einhergehen. Also eine meiner größten Herausforderungen, weil ich einfach noch nicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so lange im Unternehmen war, war ein großer Rohrbruch auf der Amseestraße. Also wir wechseln jetzt ein bisschen in den Trinkwasserbereich, aber ich arbeite ja sozusagen auf beiden Seiten. Und der hat zu einer Vollsperrung auf der Amseestraße geführt, die so ein zentraler Verkehrsknotenpunkt in Hamburg ist. Die ist halt essentiell, dass der Verkehr sozusagen fließt. Und ja, da hatten wir eine richtige Fontäne. Das war kommunikativ schon eine ziemliche Herausforderung, weil innerhalb von kurzer Zeit sehr viele Anfragen auf uns eingeprasselt sind und teilweise die Kollegen auch diesen Spagat schaffen mussten. Wie schnell informiere ich die Öffentlichkeit? Aber eigentlich habe ich hier meinen Rohrbruch, um den ich mich kümmern muss. Und das ist ja dann nicht so ganz leicht, weil das eben auch eine große Drucksituation dann ja für alle ist. Aber das würde ich so als Herausforderung bezeichnen. Und von wem kann man sich was abgucken? Also ich finde, ein großes Thema ist ja bei uns auch immer die Kommunikation sozusagen, was darf in die Toilette und was nicht. Und das ist ja irgendwie, das muss man ja allen beibringen von sozusagen Kleinkind bis Oma und Opa, kann man das immer wieder erzählen. Und die Dresdner hatten da, finde ich, eine super Kampagne, wie sie das Thema mal, ich glaube, es war vor 2 Jahren oder 3 Jahren, unter die Leute gebracht haben. Also das kann man sich auf deren Seite nochmal gut angucken. Da haben die, finde ich, richtig was Gutes auf die Beine gestellt.
Ja, sind die so als Kackehaufen verkleidet durch die Straßen gelaufen, haben jede Menge Sprüche auch sich ausgedacht zum Thema Abwasser, haben sie richtig so Workshops gemacht und haben da auch Studenten auszubilden und so weiter mit eingebunden. Und das war, ja, ich habe das in meiner Masterarbeit auch ein bisschen verwendet, das stimmt. Also so die Kommunikation war ganz gut, ja.
Gut, dann hab ich noch eine Frage für Enrico. Und zwar, was war bisher vielleicht die größte, beeindruckendste Sanierung, die du hattest, die du erlebt hast oder die du gesehen hast oder von der du jetzt gehört hast in deiner Weiterbildung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auch sehr schwierig, da ich ja frisch in der Abteilung bin, im internen Ingenieurbüro. Und ja, im Prinzip ist eigentlich die Hafenstraßensanierung, auch der, wenn er wenn wir noch in der Entwurfsphase sind oder in der Planung, für mich das größte Projekt. Die Vielfältigkeit und die Größe und vor allem, das bringe ich aus meinem alten Beruf ja mit, aus der Netzsteuerung, die aufwendige Umleitung des Abwassers. Wie gesagt, ich hatte ja eingangs berichtet, dass bei Trockenwetter haben wir 1,5 Kubikmeter die Sekunde und bei Regenwetter bringen die 3 Stammsiele 33 Kubikmeter die Sekunde zu diesem Bauwerk. Und wer weiß, wie viel Wasser in eine Badewanne passt. Das sind nämlich 180 Liter. Ja.
Das ist okay. Viel. Das sind viele Badewannen. Das sind 66 Badewannen pro Sekunde. Kann man sich trotzdem schwer vorstellen, sag ich mal. 33 mal 5 sind 150, 160 Badewannen pro Sekunde. Das ist, kann man oft duschen von, aber nicht mit dem Wasser. Wie kommt ihr damit klar, dass das alles unter der Erde abläuft? Wie ist das? Wie erzählst du das im Stadion beim HSV?
Oh, da bringt er unsere Mannschaft mit ins Spiel.
Ja, das muss man erzählen. Wenn du bist ja öffentlich, wenn ihr mal den Enrico Brandt könnt ihr ja auch finden bei Instagram. Ich weiß nicht, Janne, ob du da auch unterwegs bist. Den Enrico findet man ja da und da findet man ganz viele von diesen Flaggen. Wie erzählt man das im Privaten? Erzähl mal, wie gehst du damit um? Öffentlichkeitsmäßig, sind die alle so, oh Mensch, cool, was du da machst oder erzählst du das gar nicht so? Erzähl mal, wie gehst du damit um?
Ja, tatsächlich war ich vieles nie schwer, über meinen Beruf zu sprechen. Viele denken ja, oh, der alle Kanalarbeiter, so ist es gar nicht. Also größtenteils erfährt man da positives Feedback. Viele sind interessiert, weil wirklich die breite Menge nicht wirklich weiß, was passiert da unter der Erde. Und ich erzähle das nicht offensiv, aber ich werde öfters nachgefragt, was ich da unten so mache. Und dann erzähle ich das auch. Ne? Also da muss man sich für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik oder später als Bautechniker bei der Silsanierung nicht für schämen, auf keinen Fall. Und das kann ich nur an die jüngeren Zuhörer weitergeben. Wagt den Schritt auch in diese Berufssparte. Das ist kein Tag wie jeder andere. Ja, wagt den Schritt in den Abwasserbereich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Frage beantwortet habe.
Ja, das passt. Also das ist ja generell das Thema. Wir haben ja auch viele junge Zuhörer, die sich dann fragen, und so weiter. Und ich sag mal, ich kann immer nur sagen, alle, die ich kenne, die in dieser Branche sind, wollen da nicht mehr weg. Ich weiß nicht, wie das, Janne, ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist für mich so eine Rentengeschichte. Wie verkaufst du das? Sagst du eher, ich mache Wasser oder bist du da auch offensiv und sagst hier Abwasser, Wasser, das ist mein Thema? Oder wie ist das in deinem Umfeld?
Also in meinem Freundes- und Familienkreis ist das eigentlich ähnlich wie bei Enrico. Natürlich kann ich nicht so aus erster Hand erzählen. Ich erzähle dann eher sozusagen, was ich beobachte oder begleite. Aber die meisten finden das Thema super spannend. Das hat einfach viel ja auch mit Umweltschutz zu tun. Aber viele denken daran im ersten Gedankengang sozusagen gar nicht. Die meisten denken gar nicht über Abwasser nach. Die spülen und dann ist es auch aus ihren Gedanken sozusagen weg. Und dass da so viel hintersteht und dass quasi ein riesengroßes Unternehmen in Hamburg täglich so viel dafür arbeitet, dass es so reibungslos läuft, ich glaube, das sehen viele nicht. Aber die meisten sind auch begeistert von der Technik, die eingesetzt wird. Und um den ganzen Laden sozusagen in Schuss zu halten. Und es gibt ja so viele innovative Sanierungsverfahren, aber auch innovative Verfahren auf dem Klärwerk oder im Kanal zum Thema Abwasserwärme. Also da könnte ich manchmal den ganzen Abend drüber erzählen. Ich finde das alles sehr spannend und richtig cool, was die Kollegen auf die Beine stellen. Und ich glaube schon, dass mein Freundes- und Familienkreis das genauso findet. Ansonsten spielen sie mir das nur vor.
Ja, wenn man selber begeistert ist, kann man andere auch begeistern, ne? Daniel, nächsten Fragen.
Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, ihr seid natürlich jetzt schon in Hamburg unterwegs und da habt ihr riesengroße Herausforderungen hinsichtlich Sanierung und Öffentlichkeitsarbeit. Aber vielleicht habt ihr noch irgendwie eine andere Stadt oder ein Vorhaben aus Hamburg neben der Hafenstraße, was ihr unbedingt mal sanierungstechnisch planen möchtet und wo Jane dann das oder davon berichtet. Enrico, erzähl doch mal, welches Projekt würdest du gerne als Projektleiter verantworten in der Sanierung? Und wovon sollte Jane dann berichten?
Ja, wäre ich Projektleiter, dazu fehlt mir wahrscheinlich noch der Master, dann wäre das größte Projekt, bei dem ich hoffentlich auch mitwirken dürfte, wäre allerdings auch in Hamburg die Erneuerung des G-Stammsiels. Das ist ein uraltes Stammsiel in Hamburg, eins der ersten und ist absolut sanierungsbedürftig. Und es liegt auch stellenweise bis zu 30 Meter Tiefe. Und dort wird die Sanierung sehr, sehr aufwendig mit Vortriebsmaschinen und so weiter. Ja, und das wird über mehrere tausend Meter hingehen. Und das wäre so mein Projekt. Damit könnte ich mich da könnte ich meinen Enkelkindern noch von erzählen, sage ich mal. Mhm. Und da bin ich mir auch sicher, das ist eine Baumaßnahme, die wird Jana auch in die Hand bekommen für ihre Abteilung.
Das ist doch super. Dann brauche ich ja gar nicht mehr anfangen. Wenn ich an 30 Meter Tiefe denke, dann denke ich an irgendwie schon an Bergbau gefühlt. Ich weiß zwar nicht warum, aber 30 Meter, das ist echt unglaublich tief. 30 Meter in die Höhe können wir uns vielleicht noch vorstellen, aber in die Tiefe, da möchte keiner runter gefühlt. Außer vielleicht, ja. Ja, Janne, könntest du dich damit anfreunden, über dieses Projekt zu berichten?
Ja, also das Gießstammsiel ist schon besonderer Kanal in Hamburg.
Hey, warum G-Stammsiel? Was hat das zu bedeuten? Könnt ihr uns da nochmal mitnehmen? Also ihr sprecht jetzt da so drüber, wenn die ganze Welt das kennen sollte. Aber erzähl doch mal, was ist das G-Stammsiel? Das älteste Siel in Hamburg, ja? Hat das noch irgendwas? Hat das noch welche Besonderheiten? Warum ist das so in euren Köpfen so das G-Stammsiel?
Also die Kanalisation in der Innenstadt, die hat im Prinzip nur wenige Hauptschlagadern, sage ich mal. Und die sind aber wirklich für die Entwässerung weiter Teile der Innenstadt zuständig. Und das Gießstammsiel ist, muss ich lügen, vielleicht mit einem 4 Meter Durchmesser eben eins der größten und über 170 Jahre alt, 180 Jahre alt. Enrico, korrigiere mich. Also ist auf jeden Fall super, super alt und deswegen ist das einfach irgendwie ein besonderes Projekt. Und ich glaube, das Besondere, was wahrscheinlich auch für Enrico dann also spannend bei der Arbeit ist, dass es halt dafür, dass es schon so alt ist, noch eigentlich sehr gut in Schuss. Also natürlich hat das schon viel mitgemacht und hat auch viele Macken, oder es muss eben auch saniert werden, aber dennoch ist es halt irgendwie ein historisches Erbe, was man sozusagen weiterträgt, ne, indem man so ein Siegel erhält. Und ich hatte mal das Glück, als ich bei Hamburg Wasser angefangen habe, da hat mich ein Kollege von Enrico auf eine Bootsfahrt durch das Gießstammsee mitgenommen. Ich glaube, wir sind so 1,5 Kilometer da durchgelaufen und einen knappen Kilometer, was so anstrengend war. Ich mochte gar nicht zugeben, dass ich nicht mehr konnte, und irgendwann durfte ich mich dann in das Schlauchboot reinsetzen, weil wir haben eigentlich das Schlauchboot nur durchgeschoben. Ja, da war ich ziemlich dankbar, aber deswegen habe ich auch ganz gute Erinnerungen an das Gießstammsee, und das wäre eine schöne kommunikative Maßnahme.
Mensch, aber da gibt es keinen Tag cool, des offenen Kanals, wo man durchgehen kann. Ne?
Das ist echt wahrscheinlich cool, dass ihr so begeistert davon redet, wie man, da durfte ich mal durch einen Abwasserkanal in einem Schlauchboot fahren. Geil. Ich meine, so begeistert man andere natürlich. Daniel, mach mal die restlichen Fragen noch, und dann müssen wir noch abschließende Worte finden.
Ja. Das sind zwei Fragen, die stellen wir jeden Gästen, weil vielleicht haben wir mal es vor, so eine Art Zusammenkunft, Diskussionsforum zu bilden, wo wir beide Parteien einladen. Und zwar sind das Entweder-Oder-Fragen. Dezentrale oder zentrale Entwässerung?
Ich sage zentrale. Also für die Stadt Hamburg natürlich.
In Hamburg ist wahrscheinlich keine Alternative zu finden, ne, sag ich mal.
Ja. Eine Alternative haben wir in jedem Fall. Mhm.
Ja, genau.
Janne, du kannst doch gerne jetzt auch mal dezentral sagen.
Dann sage ich dezentral.
Alles klar, da haben wir schon mal Gegenpartei. Bisher bist du alleine, nein. und dann noch die andere Frage, private oder öffentliche Abwasserentsorgung oder Kanalnetzbetrieb?
Öffentliche.
Ja, ich sage auch öffentliche. Stellt eine Gebührenstabilität her für die Einwohner der jeweiligen Kommune, in meinen Augen. Und aus meiner Erfahrung heraus ist auch der hohe Sicherheitsstandard für die Mitarbeiter in öffentlichen Unternehmen vielleicht etwas gesicherter.
Das ist nochmal ein neuer Aspekt, den auch noch niemand gesagt hat in unserer Runde.
Super Aspekt, wollte ich gerade sagen. Das ist, ja. Eigentlich müsste man den immer als Joker bringen. Ne? Jetzt haben wir einen Joker verraten in der Thematik, wenn es dann zum Diskussionsforum kommen sollte. Alles klar. Ja gut, da sind wir soweit durch. Klaus, beziehungsweise erstmal an die Gäste. Habt ihr noch letzte abschließende Worte an die Zuhörer? Am besten fangen wir an bei der Frau, bei Jana.
Keine abschließenden Worte, einfach vielen Dank, dass wir hier ein bisschen von unserer Arbeit berichten konnten. Ich hoffe, das war für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessant. Und ja, wenn Sie das nächste Mal an den Landungsbrücken stehen, dann wissen Sie jetzt vielleicht ein bisschen mehr, was unter Ihren Füßen ist.
Janne, du musst jetzt noch sagen, wo muss man euch followen? Wo kriegt man alle Infos her von Hamburg Wasser? Wie kann man am Triathlon teilnehmen? Das würde mich sehr interessieren. Wenn der hoffentlich mal wieder, wann findet der das nächste Mal statt? Wo kriege ich eine Karte her, dass ich teilnehmen kann? Und was ist die Zeit zu schlagen? ist halb ernst gemeint.
Jahr, wie bitte?
Ist halb ernst gemeint, so drei Viertel ungefähr.
Welche Zeit du schlagen musst?
Nein, was ich mitmachen, die Zeit nicht, aber dass ich mitmachen würde.
Ja, also ich habe das auch noch auf meiner To-Do-Liste stehen, aber in diesem Jahr wird es wohl leider Corona-bedingt nichts, aber hoffentlich dann im nächsten Jahr wieder. Das wäre schon schön, auf jeden Fall.
Wann wird das normalerweise gemacht, der Triathlon bei euch?
Der findet immer so Mitte, Anfang Juli statt.
Anfang Juli, also nächstes Jahr muss ich trainieren, okay. Und bei euch kriegt man auch, ich trete auch gern für Hamburg Wasser an, das ist okay.
Da musst du dich erstmal bewerben. Okay. Mit den Zeiten.
Okay. Und,
ambitionierte Triathlon-Mannschaft.
Okay. Klaus, selbst das ist leistungsorientiert. Du musst dich mit deinen Zeiten bewerben.
Schauen wir mal. Ja, und ansonsten Hamburgwasser, jetzt mal ernst nochmal, wo findet man euch, wo muss man euch folgen, welche Kanäle bespielt ihr, ist vielleicht nochmal für die Zuhörer interessant.
Ja, wir sind im Prinzip auf den gängigen Kanälen auch unterwegs, also Instagram, Facebook und Twitter. Bei Instagram kann man natürlich sich die besten Impressionen eigentlich von unserer Arbeit abholen, sozusagen. Also wir versuchen das natürlich auch, solche Arbeiten wie die in der Hafenstraße fotografisch zu begleiten. Und das sind dann schon Einblicke, die man nicht überall bekommen kann. Genau, da kann man uns gerne folgen. Wir freuen uns darüber.
Und da du betreust den Kanal auch, wie groß ist euer Team?
Oder? Eine andere Kollegin tatsächlich, aber wir an der Pressestelle, wir betreuen den Twitter-Kanal.
Okay.
Weil wir den eben auch öfter für Störungen zum Beispiel mal nutzen oder versuchen, Journalisten oder Verbände zu erreichen. Deswegen liegt der so ein bisschen in der Pressestelle und da, wo wir uns direkt an die Kunden und Kundinnen wenden, da kommuniziert eine andere Kollegin von mir.
Okay. Danke, Janne. Enrico, irgendwelche letzten Worte?
Ja, gerne. Ich hoffe, ich konnte einen schönen Einblick in Großprofile liefern und möchte nochmal allen jungen Leuten da draußen ans Herz legen. Scheut euch auch nicht davor, nach 10 Jahren nochmal die Schulbank zu drücken, vielleicht einen Abwassermeister hinzulegen oder einen Bautechniker, falls euch doch mal der Alltag auf den Kopf fällt. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Zeit geht schneller um, als man denkt. Und Abwasser bleibt immer spannend. Technik entwickelt sich weiter. Ja, und sage nochmal danke für die Einladung und für dieses tolle Gespräch.
Ja, danke euch auch. Vielleicht trifft man euch ja mal beim jungen DWA-Stammtisch Nord. Der ist ja auch da oben immer. Vielleicht seid ihr da ja auch mal dabei, wenn das mal wieder geht. Daniel.
Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, eigentlich nur Pantare, das Wasser fließt immer bergab. Ciao.
Bis dahin, Leute. Ciao.
Ja, ciao. Leute. Mach mal Stopp.